Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
Und mein Name ist Thorsten Wingfelder von Fury in the Slaughterhouse.
Hallo Thorsten, schön, dass es so kurzfristig geklappt hat, dass du hier sein kannst. Ihr seid ja jetzt gerade, wo wir aufnehmen, noch kurz in der Phase, bevor das Album rauskommt. Wenn der Podcast draußen ist, ist auch das Album draußen. Und wir wollen uns natürlich über die Band und natürlich auch über euer neues Album, was Hope heißt, unterhalten. Und ich möchte aber so ein bisschen einsteigen. Ich verfolge die Band tatsächlich mit Abstrichen, ihr seid ja selber mal ausgestiegen, wirklich schon von Anfang an, also sprich 1988. Ich habe da irgendwie in meiner Kiste rumgekramt und habe dann irgendwie, die HörerInnen können das jetzt nicht sehen, du kannst sie sehen.
Das schwarze Album.
Ja. Das ist sogar noch das schwarze Vinyl eurer ersten EP. Was eigentlich mal weiß war. Und die Neuauflage ist dann auch irgendwie dann wieder auf weiß jetzt gekommen. Es gibt halt nochmal eine... Neuauflage
vor 2 Jahren.
Also. Wie kommt der Farbwandel?
Der Farbwandel ist so profan und bescheuert, wie das Musikgeschäft manchmal auch ist. Ich glaube, irgendjemand hat einfach auf Umkehren gedrückt in der Grafik und dann war es auf einmal schwarz. Es war kein Scheiß. Es war alles nie so gedacht. Auf einmal machst du da irgendwie Boxen auf, da ist dann auf einmal eine schwarze Platte drin und denkst so, what the fuck?
Und, ist die jetzt sogar limitiert? Habe ich hier ein kleines Schätzchen?
Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel es davon gibt. Auf alle Fälle weniger als das Weiße. Das wurde natürlich dann in der nächsten Auslieferung dann irgendwie in der nächsten Pressung dann wieder korrigiert. Ja, aber du hast da schon ein Mittelklasse-Sammelexemplar.
Okay, würde ich aber trotzdem behalten. Ich will ja mal ganz kurz, ganz am Anfang irgendwie einsteigen, ihr wart ja da wirklich noch ziemlich unbekannt, würde ich sagen. Also ich habe in Kassel studiert, komme also noch ein bisschen Hannover nah und das waren auch so die ersten Auftritte. Ich habe euch im Kairo in Göttingen das erste Mal gesehen.
Alter, okay,
und,
krass.
Es war 88 und da habe ich tatsächlich auch vor Ort genau dieses Exemplar erstanden von dieser Vinylscheibe. Was mich mit euch verbindet, damals aus der Zeit, ist tatsächlich, es gibt euren Song Time to Wonder, kennen ja wohl die meisten Fans, nur auf diesem Album ist eben diese lange Version. Das war damals so, man stand irgendwo, es gab damals noch Discos, liebe HörerInnen, also wo man auch richtig noch tanzen konnte, auch zu keiner Dance-Song-Musik und man stand irgendwo in der Kneipe und dann kam dieses extrem lange Intro. Und da hatte man genug Zeit, um auf die Tanzfläche zu gehen. Und plötzlich war die Tanzfläche voll. Und das ist eine, was ist das, eine Radioaufnahme, eine Fernsehaufnahme?
Eine Collage gewesen. Okay. Damals konnte man solche Sachen ja noch machen. Man konnte es für Songs, erstmal konnte man Songs machen, die über 6 Minuten gingen oder 7 Minuten.
Ja, 6,54
übrigens. Man konnte sich Intros leisten, die vollkommen sinnlos heute wahrscheinlich nicht mehr aufgenommen worden werden. Und dann gleich weggeschnitten. Ne? Also es war eine Collage, die wir aus dem Fernsehen zusammengeschnitten hatten, aus Radiosendungen irgendwie, um so eine Stimmung zu erzeugen, die halt zum Songinhalt passt. Ne? Und also, fanden das ganz charmant.
War auch sehr charmant und hat, wie gesagt, euren Fans die große Möglichkeit beschert, ein bisschen Zeit noch zu haben, das Bier auszutrinken oder wegzustellen, bis der Song losgeht und sie dann auf der Tanzfläche sein konnten. Also das als kleine Anekdote. Ich bin tatsächlich, und muss ich zu meiner Schande gestehen, bevor ihr richtig durchgestartet seid, tatsächlich bei den Konzerten ausgestiegen. Ich habe euch das letzte Mal auf den Open Flair gesehen in 94 und da habt ihr euch danach direkt fast nach USA verabschiedet und danach seid ihr auch nicht nur international, sondern eben auch hier in Deutschland durchgestartet. Ich glaube, ihr habt nochmal ein Plattenlabelwechsel, das kam nochmal unter einem größeren Label raus und da habt ihr dann so, also zumindest was die Verkaufszahlen und den Airplay betrifft, richtig durch den Tisch getreten. Ne?
Naja gut, wie sagt man so schön, Overnight Success, also der Erfolg über Nacht dauert immer 5 Jahre. Das war im Grunde auch so. Mit Mono, es gibt 2 Sachen. Also für denjenigen, den es interessiert, 88, erstes Debütalbum, 89 gingen die Grenzen auf, das darf man nicht vergessen. Also wir hatten aus dem Stand plötzlich irgendwie unglaublich viele Musikfans aus dem Osten, die ausgehungert waren, die Bock hatten. Was krass natürlich war für die gesamten Ostbands, die teilweise von einem Tag auf den anderen ihren Status da verloren haben und auch ihre Existenz zum Teil. Aber für uns Westbands, wir hatten plötzlich Städte, Menschen, die Platten kaufen wollten. Und das ging bei uns natürlich auch unglaublich nach vorne los. Wir sind genau in diese Phase reingeknallt. Und das war dann eben vor allen Dingen spürbar. 92 ging es los mit Tickets verkäufen bei Festivals plötzlich, wo wir Headliner waren, die 5-stellig waren. Dann kam die Mono raus, Radio. Das Radio war noch anders wie heute, muss man einfach so sagen. Und die CD war natürlich auch mittendrin. Wir sind natürlich mitten reingekommen in diese CD-Mania, ne, dass man alles nochmal auf CD auch noch und überhaupt. Und dann kamen aus New York 2 Jungs rüber, die den Auftrag hatten, die beste englischsprachige deutsche Rockband sich zu krallen. Und die haben in Hamburg und Dortmund gefragt und da gab es dann 93 eben nur eine Antwort und dann saßen wir plötzlich im Flieger nach Amerika.
Ja, cool, coole Geschichte. Und danach war es ja auch tatsächlich, also und die mehreren Umstände hast du ja schon gesagt, dass mit den Verkaufszahlen und das Erweiterung der Grenzen beziehungsweise wieder zurück und alle könnten mehr kaufen. Aber das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ihr eben dementsprechend auch an Bekanntheit um einiges zugenommen habt. Also da ist ja...
Na klar, das war natürlich, wir hatten dann auch allein die Amerika-Geschichte, die hatte immer so einen Mythos, auch wenn es jetzt Bands, viele, viele, viele Bands gibt, die international viel erfolgreicher waren als wir, klingt es immer so durch, als ob wir beinahe kurz vorm Durchbruch waren, was wir vielleicht auch waren, wenn wir mehr Kondition gehabt hätten. Aber wir sind einfach auch norddeutsche Jungs und konnten mit einigen Dingen auch in Amerika... das war nicht ganz so einfach, das war auch nicht unbedingt unser Ding. Aber es gab einen Moment, da haben die Amerikaner von der RCA da oben im Büro rumgeschrien und haben gesagt, wir sind das nächste große Ding nach U2 und die werden uns hier durchbringen und wir müssen jetzt 3 Jahre durchhalten und so und eigentlich quasi nur Amerika machen. Und wir standen da und alle schrien und wir saßen da so, okay, was ist hier los? Und man träumt natürlich den Traum immer größer da, ne? Also man träumt ihn einfach in New York größer als in Bad Salzdetfurt oder Hannover. Das ist vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt so gesund, aber hurra, wir leben noch. Und wenn wir es vielleicht gerissen hätten da drüben, dann würden wir hier vielleicht gar nicht sprechen, wir beide.
Davon gehe ich mal ganz stark aus.
Aus also, was für Gründen auch immer.
Ich würde mich vielleicht auch über ein Interview mit Bono freuen, aber dann wäre es wahrscheinlich noch schwieriger. Also von daher auch gut, dass ihr es da nicht gerissen habt. So können wir heute Abend zumindest drüber sprechen. Ihr habt ja dann irgendwann gemerkt, euch wird das alles ein bisschen viel und habt dann 2008 gab es eine Abschiedstournee zumindest. Habt ihr euch offiziell aufgelöst?
Oder? Ach, das ist immer schwierig. Also wir sind ja, das ist so ein Riesenthemenkomplex. Männer reden ja nicht so viel manchmal und wir haben damals nicht viel geredet, leider. Wir hätten uns vielleicht öfter mal unterhalten sollen und wir hätten dann gemerkt, dass wir gar nicht so weit voneinander entfernt liegen. Aber irgendwie war als Seelenrettung und auch Rettung der Gesundheit war der einzige Weg, dass wir das ganze Ding auf Eis legen. Ne? Ja. Und wir haben es eigentlich so formuliert, aber das versteht natürlich in unserer schnelllebigen Zeit jeder als Ende, dass wir sagen, wir packen das Ding mal ins Eisfach und frieren es mal ein und wenn wir wieder Bock haben, gucken wir mal. Aber im Grunde war es so, dass die Leute geweint haben und Tränen in den Augen hatten, als wir dann irgendwie unfassbar erfolgreich 2008 die Abschlussrunde gemacht haben, weil sie davon ausgegangen sind, gerade das letzte Konzert von den Vieren in Hannover, dass es das letzte dann auch ist. Ne? Und ich für meinen Teil habe das auch geglaubt. Ich habe gedacht, das war jetzt die Geschichte und ich war auch irgendwie auch d'accord damit und dann kam alles ganz anders.
Ja, ihr habt dann immer mal wieder so, ja, Reunion war es ja nicht, wenn ihr habt euch enteist sozusagen für ein paar Konzerte. Unter anderem habt ihr bei der Expo in Hannover, ihr seid eine Hannover Band, habt ihr bei der Expo gespielt und
ich grätsch da kurz mal rein. Wir haben einen Freund gehabt, Wolfgang Besemer von Hannover Concerts. Und das ist jemand, der in Hannover für die Musikszene unglaublich wichtig war. Der hat in einer ganz bestimmten Phase mit seinem Partner zusammen, mit Michael und der gesamten Firma, wirklich die ganze Hannover Musikszene und Hannover zu einem Ort gemacht, der magisch war. Und der hat uns irgendwann in Beschlag genommen und meinte, er ist ein bisschen unser Mentor, ne, und sagte, Jungs, pass auf, ihr vergebt euch gar nichts, ein Konzert zu spielen. Gebt ihm den guten Namen, das Ding wird bumsvoll, ihr habt unglaublich Spaß und ihr habt auch mal wieder die Möglichkeit, euch so ein bisschen aneinander reibend zu reinigen und vielleicht gut miteinander klarzukommen. Und das wäre eine wunderschöne Sommernacht in Hannover. Und genau das war es auch. Also es war voll, 25.000 Leute. Wir haben das sehr genossen. Wir waren auch gut miteinander, besser als vorher. Und nach dem Konzert kam Wolfgang, meinte da, wir haben das jetzt Klassentreffen genannt. Und Klassentreffen macht man alle paar Jahre. Und ich möchte jetzt, dass ihr mir das hier unterschreibt, quasi nur unter uns Freunden, dass ihr ein zweites Klassentreffen macht. Weil ich möchte, dass ihr als Band überlebt. Das haben wir unterschrieben. Und
habt es auch noch gemacht, ja.
Ah ja, aber unter traurigen Voraussetzungen, weil ich glaube, anderthalb Jahre später ist er verstorben, urplötzlich im Garten umgefallen und das war krass. Und sein Nachfolger Nico Röge hat dann das Erbe angetreten und hat dann das Klassentreffen 2 gemacht und das hat uns komplett überrollt, weil es war eben dreimal die TUI Arena, damals war jetzt ZAG Arena ausverkauft. Und zwar schnell, richtig schnell. Und das waren tolle Konzerte. Das waren Gottesdienste, das war, und da haben wir bei den Proben, waren wir das erste Mal wieder so, dass wir entspannt waren, wir haben geredet und haben Witze gemacht, sind essen gegangen zusammen, waren im Kino, haben gebrabbelt, haben das irgendwie wirklich genossen. Martin Hoch ist dazu gekommen, wir haben den Sound ein bisschen erweitert und wir waren vollkommen überfordert geschäftlich, total. Ich brauche dir die Details nicht erklären, was dann so 36.000 Tickets das ist. Da gibt's Sachen, Dinge und das haben wir alles irgendwie so ein bisschen rumgeschangelt, mitgemacht und irgendwann kam, ich habe mit meinem Bruder Kai noch die Band Wingfelder auf Deutsch.
Ja,
und
ja.
Die wurde gemanagt damals oder betreut von Holger Hübner. Holger Hübner, einer der jetzt gerade im Fernsehen ist, auch auf RTL Plus als Legend of Wacken, einer der beiden Wacken-Erfindermacher. Und Holger hat uns irgendwann gefragt, Jungs, kommt ihr eigentlich klar? Seid ist das irgendwie so? Nein. Ja, pass auf, ich gucke mir das mal an, das mache ich jetzt mal kurz. Und dann hat er sich das angeguckt, hat ein paar Sachen gerade gezogen und fragte dann irgendwann, sag mal, seid ihr eigentlich doof? Wollt ihr, das war's jetzt, oder drei Konzerte? Und wir so, und er so, ich mach mal ein paar Angebote. Wir gucken mal, was, schau einfach mal, ihr müsst einfach euch mal locker machen. Und dann kamen Angebote rein, wo ich dann echt mit Schrecken festgestellt habe, was für große Dinger er am Start hat. Dann kam ein Angebot von einer Plattenfirma, eine Best-of zu machen. Das haben wir ja schon dann zu 17, aber vielleicht noch ein Akustikalbum zu machen. Und verrückte Sachen kamen rein und dann haben wir ein Motto ausgegeben, alles kann, nichts muss, das Swinger Club Motto und haben eigentlich zwei der erfolgreichsten, wenn nicht die zwei erfolgreichsten Jahre unserer Karriere hinter uns mit 2017, 2018. Und Holger hat uns da mit seinem Team durchgeführt und wir hatten unglaublich Spaß.
Ja, aber man merkt ja auch mit TUI Arena und mit der Expo, ihr seid eben auch mittlerweile sowas wie ein Aushängeschild für eure Heimatstadt Hannover. Fällt mir gerade so an, ich glaube sogar in einem Song von dem hochverehrten T.S. Ullmann, den ich wirklich sehr, sehr mag, kommt ihr in dem Song Was wird aus Hannover mal ganz kurz drin vor.
Kommen wir ganz kurz drin vor, ja.
Ja, ganz
übrigens
kurz.
Mit T.S. werden wir jetzt auch, T.S. ist Special Guest, wenn wir in zwei Tagen auf der Lorelei spielen.
Ja, habe ich gesehen. Schönen Gruß. Grüß dich mal, er soll endlich mal in meinen Podcast kommen.
Das sage ich ihm, das werde ich dir sehen.
Sage ich ihm das auf alle Fälle. Ich versuche schon auf allen Ebenen. Ich habe auch schon einige von seinem Label hier im Podcast gehabt. Ja. Ich versuche mit allen Tricks und Kniffen, ihn irgendwann in meinen Podcast zu kommen. Aber okay, wir sind ja auch hier, um zu gucken, wie es weitergegangen ist mit euch. Ihr habt euch dann ja offiziell, habt ihr ja auch ein neues Album dann irgendwann rausgebracht. Und
das war genau. Holger saß irgendwann mal neben Vincent Sorg, glaube ich. Und das war auch ein Kontakt, der von dem Management-Team kam, der die Hosen produzierte, die Broilers und diverse andere Sachen, auch Jazz-Sachen wie Tom Gäbel. Und hatte ihn da gefragt, so, was ist mal los, hier auf Fury zu produzieren? Und wenn sie so Fury produzieren, wenn die was machen wollen, ja, finde ich interessant. Boah, ist klar. Und damit war das dann so auf norddeutsche Art zur westfälischen Art, war dann der erste Kontakt geknüpft. Dann haben wir uns dann mit Vincent auseinandergesetzt und haben auch da jemanden gefunden, der unglaublich feinsinnig und klug so eine auch ältere Bandseele oder nehmen kann und kann die formen, kann die massieren, lässt jeden so sein, wie er ist. Studio war auf einmal Spaß. Ich bin noch nie so gerne ins Studio gefahren wie bei diesen beiden Alben nach Münster und vermisse das richtig ein bisschen, weil wir auf eine lustige, geile, krasse Art und Weise kreativ waren. Mit Auseinandersetzung, mit allem, was dazugehört, aber abends immer zusammengesessen und den nächsten Tag quasi herbeigeträumt, herbeigetrunken und dann auch ein bisschen geschlafen und dann nächster Song. Ne? Und das haben wir Vincent ganz viel zu verdanken. Und das ist, glaube ich, auch die Triebkraft, warum wir beide jetzt wirklich hier reden über ein Album, was Hope heißt. Das hätte es ohne Vincent Sorg nicht gegeben.
Ja, und das war für mich, der ja irgendwann so zwischendurch dann mal so ein bisschen ausgestiegen ist, für mich ja offiziell angekommen bei mir, sie sind wieder da. So, also ich habe das alle andere nebenbei natürlich mitgekriegt irgendwie, aber mit so einem offiziellen Album, das gibt ja immer nochmal ein ganzes Statement, so, ja, wir haben uns jetzt dazu entschieden, uns komplett zu enteisen. Und aus der ganzen Geschichte ist eben ein neues Album entstanden, das heißt Hope.
Hope, und, ja, nach Now. Now war ja das erste und dann war irgendwie, dann kam die Frage, wo wir noch ein zweites machen. Plattenfirma hat gesagt, ja. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann sprechen wir jetzt über Hope.
Genau. Und das hat ja schon, allein der Name Hope impliziert ja schon ein bisschen was. Gerade in den heutigen Zeiten ist es natürlich immer ganz schwierig, über Hoffnung zu sprechen, wenn an allen Ecken und Enden entweder Krieg tobt oder andere Sachen passieren. Und ihr habt dann in dem Moment nichts Besseres zu tun, als quasi auch dieses Album mit dem Titel Don't Give Up zu starten. Das, finde ich, zeigt irgendwie schon, in welche Grundrichtung das ganze Album geht.
Naja, klingt jetzt ein bisschen nach Konzeptalbum, was es nicht ist.
Ja.
Bei Now, im Grunde sind Now und Hope Albumtitel, die hätte ich vor 20, 30 Jahren niemals durchgewunken, weil die da profan geklungen hätten. Irgendwie so, ach, Now, Hope. Aber Now war in dem Zeitpunkt total richtig jetzt, ne? Also, und Hope ist etwas, was Christoph angebracht hatte, weil er meinte, wir haben unglaublich viele Titel, eben wie unter anderem Don't Give Up oder Better Times, was eine ganz alte Nummer ist, die sehr hoffnungsvoll sind und die Mut machen sollen. Und warum nennen wir das Album nicht Hope? Weil das ist das, was wir Hoffnung haben. Wir haben ja auch diese Kampagne Hoffnung verändert alles dann ins Leben gerufen. Und gibt die philosophische Betrachtung, dass Hoffnung ein Lügner ist, ne?
Ja.
Und zu viel verspricht, aber Hoffnung ist auch ein Treibstoff. Ich glaube, wir beide haben auch Situationen in unserem Leben erlebt, ohne Hoffnung wären wir nicht an den Punkt gekommen, wo auf einmal die Ampel auf grün ging und wir losgestartet sind oder wo auf einmal eine Tür aufging und irgendwas passierte und wir haben gedacht, ach du Scheiße, genau so. Und wir wären nie dahin gekommen, ohne diesen Antrieb. Und Corona war eine ganz krasse, komische Zeit für viele Künstler, für uns auch. Und auch für Freunde, die wir plötzlich verloren haben aufgrund von, ich erspare dir die Themen, du wirst einige Sachen wahrscheinlich aus deiner privaten Sphäre auch kennen, wo krudestes Zeug passiert ist, wo man da dachte, krass, die Leute sind vollkommen überlastet. Ne? Und was wir gerne mochten in der Phase waren dann Leute die ihren Arsch hochgekriegt haben und haben sich für andere eingesetzt, haben Dinge bewegt. Und deswegen kam auch diese Hoffnung verändert alles nochmal dann zusammen, wo wir gesagt haben, wir unterstützen kleine und große NGOs, Projekte, Vereine mit Geld von den Konzerten, was wir da sammeln, mit einer Homepage, mit einem kleinen Filmchen und geben denen eine Stimme. Ne? Und langsam wurde aus diesem ganzen Konglomerat, was ich dir erzähle, eben wirklich so ein Gefühl von, naja, es ist doch ein Konzept und wir benennen das jetzt mal so.
Ne? Ja. Für alle, die das genauer noch verfolgen wollen, also das der Hashtag eigentlich ist Hoffnung verändert alles, findet man auch nochmal extra im Internet auf der Fury-Seite und da wird das alles nochmal ganz genau erklärt, welche Projekte sind und warum ihr das macht. Und finde ich ein total klasse Thema, vor allem in dem Zusammenhang mit so einem Album, was erstmal zumindest, wenn man so im Nachhinein betrachtet und ihr auch versucht habt, so diesen Titel zu finden, doch viel Hoffnung versprühen soll, zumindest.
Naja, und vor allen Dingen auch dich vielleicht ins Tun bringen. Klar, da sind Projekte dabei wie Dunkelziffer e.V. in Hamburg, der eben, wo es um Missbrauch geht, Missbrauch von Kindern und alles, was damit in Zusammenhang steht. Ne? Und viel, viel Hilfe ist natürlich ein Thema, wo die Leute dann gerne auch mal spenden und weggucken, weil es einfach auch echt schmerzt, muss man so sagen. Aber es gibt eben auch den Trägerverein Freibad Klenze, der ganz ehrenamtlich versucht, ein altes Freibad in einer ländlichen Region am Leben zu erhalten, was ein Lebensmittelpunkt ist quasi für die Kinder, wo Schule und Schwimmunterricht stattfindet, wo Seniorenschwimmen stattfindet, wo sich da letztendlich im Sommer alle treffen und denen schwimmen halt die Fälle weg. Und das ist eine Sache, das kennt jeder. Das ist jeder, der irgendwie ein bisschen ländlicher wohnt, kennt das. Und vielleicht fühlt er sich berufen, mitzuhelfen, zu spenden, zu machen. Also es geht auch darum, jemanden zu motivieren, vielleicht tätig zu werden. Das berühmte Ehrenamt.
Wenn du so zurückblickst, ihr habt ja nur einige Jahre auf dem Buckel, mit dem Break oder auf Eis oder wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, ist ja egal, haben sich die Rollen in der Band, die Verhältnisse in der Band stark geändert? Oder ist das, seid ihr wieder zusammengekommen oder ist da ganz viel im Fluss gewesen?
Es verändert sich immer viel. Wir bleiben alle nicht so wie, du wirst nicht derjenige sein, der du vor 10 Jahren warst. Also die Wahrscheinlichkeit ist gering. Es hat sich natürlich was bewegt. Es sind Leute ein bisschen weiter weggeschwommen, die hat man versucht wieder zurückzubekommen und das hat man auch geschafft. Es sind Schicksalsschläge passiert bei dem einen oder anderen. Daraus hat sich vielleicht ergeben, dass man bestimmte Sachen nicht mehr machen möchte. Aber was sich auf alle Fälle verändert hat, ist die, also dass wir ein Gefühl für unsere Chemie haben. Ja. Für unser Team, sage ich mal. Und dass wir ein bisschen darauf achten, dass es uns allen gut geht dabei. Und dass wir schon ja gemerkt haben, auch als der Erfolg da war und als der Erfolg groß war, und der war 2-3 Jahre lang richtig groß oder 4-5 Jahre lang, und dass Erfolg kein Freund ist. Ne? Das ist nicht dein Buddy, der dir durch die schweren Zeiten hilft, sondern das ist jemand, der schubst dich überall hin und du musst dich richtig wehren. Und du musst lernen, damit zurechtzukommen. Und das ist nicht immer gut. Wir wollten letztendlich diese Zeit, die wir haben und die Musik und das alles und auch den Erfolg, der damit kommt, auch genießen können. Ne? Aber wir sind natürlich egomäßig nicht mehr so abhängig davon, dass wir es wie mit 18 haben wir diesen Traum. Wir müssen irgendetwas schaffen, unbedingt. Ne? Weil wir Gott sei Dank natürlich schon zum Teil da waren.
Das heißt, ihr musstet euch auch schon überlegen mit den Erfahrungen, wie gehen wir jetzt damit um, damit das nicht wieder passiert? Das heißt, ja, Rezepte gibt es ja nicht wirklich. Man muss das ja mal ausprobieren.
Doch, es gibt Rezepte und das ist, ja. Es gibt Regeln.
Ja, okay.
Ja, es gibt Regeln. Und eine ist bei uns eben wirklich eben dieses alles kann, nichts muss. Und das andere ist, dass wir, wenn einer eine Sache nicht machen will, das ist fast ein bisschen basisdemokratisch, es kann eine Fernsehsendung sein oder irgendwas, dass wir dann, wenn wir das wirklich nachfühlen können, dass sich jemand richtig scheiße damit geht, dann machen wir es nicht. Und das haben wir schon ein paar Mal getan. Ja. Und es war immer richtig. Und ja. Und ab und an hat man auch gesagt, Augen zu und durch, Prostitutionsgrad, Musikbiss, das machen wir jetzt. Und dann haben wir es gemacht, war auch okay, haben wir den, wussten aber dann eben auch, das wird jetzt kein witziges Event, da müssen wir uns ein bisschen zusammennehmen, dann wird das für alle ein Erfolg und wir haben auch Spaß. Ne? Und wenn du dich an diese Regeln hältst, dann kommen alle Heile aus der Nummer raus. Früher haben wir alles gemacht.
Ja, das heißt aber, ihr müsst auch auf eine Art und Weise wieder wirklich zusammenrücken und auch wieder gut miteinander auskommen. Ist das was in den Song More Than a Friend ein bisschen mit reinspielt, der bei euch auf der Platte ist?
Naja, ein bisschen schon. Ne? More Than a Friend ist aber noch eine ganz andere Geschichte. Besagter Holger Hübner ist wirklich ein außergewöhnlicher Freak. Jemand, den ich sehr, sehr mag. Ich kann dir keine privaten Sachen erzählen, was er alles für mich auch schon getan hat. Das ist auf alle Fälle jemand, auf den du dich in einer Form verlassen kannst, das geht weit über Management hinaus, das hat damit gar nichts zu tun. Ne? Der ist wirklich ganz schnell da bei Themen, auch privaten Themen, und er hat alles auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, wie er das macht, und ich hoffe, dass er das noch ganz lange kann und dass es ihm gut damit geht. Er hat einfach aber auch alles und dem kann man nichts schenken. Das ist verrückt. Der kennt alle, das ist, und ich habe auch jemanden mal getroffen, einen guten Kumpel von uns, Federico, mit dem habe ich das erzählt, weil wir beide Holger kennen, und er hat sich totgelacht, weil er meinte, ich habe genau das gleiche Problem. Ich möchte Holger eigentlich gerne was schenken, aber ich weiß, es geht ja gar nicht. Naja, und dann saßen wir da und irgendwann meinte ich, glaube ich, oder so, wir schreiben dem einen Song. Wir schreiben den ein Lied, und das ist ein Song letztendlich von uns für Holger. Und wenn du den Text liest, wirst du auch entdecken, wo er uns da abgeholt hat, was er gemacht hat, und dass wir ihm unendlich dankbar dafür sind, dass wir diese Jahre so erleben durften und dürfen. Ne? Und deswegen war das Einzige, was wir ihm schenken konnten, ein Lied über Freundschaft. Das darf natürlich jeder Mensch, der das draußen hört, auch seinem besten Freund, seiner besten Freundin schenken. Aber die Entstehungsgeschichte ist eben, dass wir die Ersten sind, die den Song verschenkt haben.
Ja, an heute. Ja, super Geschenk. Also wenn einer alles hat, ne? Also das ist
ja, alles hat ist natürlich immer so. Oh, ja, du weißt, aber, was ich meine, ne?
Es ja, ist man
so.
Man fällt einem nicht so ein. Ja, es ist richtig. Wird es dann auch wirklich schwierig. Bleiben wir noch ein bisschen logischerweise bei eurem Album. ich habe da jetzt ja so ein paar Mal drüber, auch ein paar Songs intensiver gehört. Und welcher so ein bisschen mich als allererstes gecatcht hat, weil er auch wieder ein bisschen anders ist von dem, was man so von euch kennt, ist der Song Ghost in the City.
Ghost in the City, schön, ja. Bisschen und, angelehnt an Every Generation und ganz krude Stimmung, ne? Ja, genau. Ist ein klarer Albumtrack.
Genau, ist ein ganz klarer Albumtrack und er hat tatsächlich so, ja, er ist vom Atmosphärischen irgendwie am dichtesten, so wie, was ja. man so in aller Kürze so von den ja. ganzen Songs, wenn man sie unterscheiden mag und versucht zu beschreiben. Ihr arbeitet auch mit einigen Sounds drauf und alles im Hintergrund ist dann immer noch mal wieder etwas und erzählt da einfach so eine Geschichte und ist dann, wenn man das mit anderen Songs und auch mit den meisten eurer Songs vergleicht, sticht es dann schon tatsächlich heraus und macht dann auch, wo man denkt, ja, okay, da kommt dann immer noch wieder, kommen wieder neue Ideen, man probiert aus. Das finde ich schon ganz klasse. Also,
das ist halt auch viel Vincent Sorg. Das war ein Song, witzigerweise, wo er nicht so einen Zugang zu hatte, wo er aber dann irgendwo sich drauf eingelassen hat, wo wir uns sonst immer auf ihn einlassen, hat er sich im Umkehrschluss eingelassen. Lass mal auf die Reise gehen, wo der Song so hinkommt. Und dann haben wir so einen Sound entwickelt, so ein Gefühl von und das ist total schön. Also das mag ich auch sehr, aber wie gesagt, klarer Albumsong.
Ja, ganz klarer Albumsong. Eine andere Sache, ich wollte ganz am Anfang zuerst drüber sprechen und dachte, ist schon so viel besprochen worden. Der Name Fury in the Slaughterhouse, da gibt es ja die verschiedensten Theorien mit, geht es jetzt um das Pferd oder geht es wirklich nur um die Wut? Aber wenn ihr damals am Anfang, als ihr euch den Bandnamen überlegt habt, gewusst hättet, ihr würdet irgendwie, wird ja oftmals auch nur noch Fury genannt, ihr würdet ja. irgendwann mal, wohl weiß ich, vielleicht nach einem Pferd benannt, hättet ihr das gemacht?
Um es mal klar zu sagen, also ich fand der Name ist wie ein Unfall entstanden. Ja, ist einfach so. Wir brauchten dann einen Bandnamen und Rainer hat Kai angerufen. Die Geschichte ist ja bekannt und Kai war auf einer Party und meinte, Alter, lass mich in Ruhe hier, nenn die Band, schreib irgendwas drauf, Bibu, du jagt den Schlotterklaus, Boomer bei 20 Euro Schrauß, der Fury in the Slaughterhouse und Rainer hat dann einfach C genommen. Und ist ein Name, der berühmt geworden ist dadurch, dass man, wenn er mal drin ist, ist er auch drin.
Ja.
Ich hätte gerne the Fury oder Fury hätte ich gerne als Kürzel viel, viel lieber gehabt, weil es natürlich einfach knackiger ist. Ne? Aber in Amerika gab es da eine Band, die hießen The Furies, die haben so irische Sachen gemacht und es gab auch irgendwie Sergeant Fury und glaube ich irgendwie auch eine Metal-Band, die Fury hieß. Und da musste man bei dem Namen da bleiben, da gab es nichts zu machen. Die hatten auch kurz die Anwandlung, das zu kürzen, aber war nichts zu machen.
Aber wäre ja, ist ja besser, als wenn ihr irgendwie auf die verrückte Idee wie Lassie im Swingerclub oder nein, sowas.
Darum ging es ja auch gar nicht. Es ging zwar, glaube ich, um das Pferd, was aber, glaube ich, nur in Deutschland und Holland so heißt und im Rest der Welt heißt es dann, glaube ich, Black Stallion oder ich habe keine Ahnung. Genau, da kennt keiner Fury. Ja. Nun ist es 35 Jahre her. Weißt du, also
man gewöhnt sich an alles.
auch an schlechte Bandnamen.
Okay, auch muss ja jeder für sich selber wissen, ob er das schlecht oder gut findet. Also von daher ist das schon vollkommen okay. Es ist auf alle Fälle, du hast recht, es brennt sich sofort ein, ob jetzt nur die lange oder die kurze Version. Ihr habt euch also in meinen Augen immer mal ab und zu Vergleiche zu U2, also jetzt musikalisch gar nicht unbedingt, aber auch mit dem Thema Pathos auseinandersetzen müssen. Also ich weiß das von früher, dass da irgendwelche Leute ankamen und da trieft es ja extrem und das ist jetzt vollkommen überzogen. Und
trieft.
Ja, ich nehme jetzt mal Sachen auf, die ich so irgendwo mal aus den verschiedensten Musikzeitschriften aufgegriffen habe. Und wie geht ihr mit dem Thema Pathos um? Also ich frage es genau deswegen, weil ihr habt einen Song geschrieben, der heißt So Are You. Hm. Für mich ist das schon, ja, also wenn ich es jetzt irgendwo wenn man sich genau überlegt, was es da geht und so weiter, es ist ein Friedenssong.
Es ist ein Friedenssong. Ja, der ist auch gar nicht von uns, er ist von unserem Wingenfelder, Bassmann und Multiinstrumentalist Volker Richin, jetzt hier 3 Miles to Essex, der auch viele Konzerte hier supportet mit seiner ersten EP. Und genau, er hat ja auch genau als der Ukraine-Krieg anfing abends, war er irgendwie so vollkommen entkräftet und sagte, das kann alles nicht wahr sein. und hatte so einen Song schon am Start und hat ihn dann quasi vollendet und Kai hat ihn irgendwann mal gesungen und das passte gut und daraus ist dann unsere Version geworden. Ne? Die ist ein bisschen anders als seine Version, aber es ist ein Friedenssong, ganz genau. Da ist mir aber auch ehrlich gesagt Pathos scheißegal. Ich stehe auf Snow Patrol, ich mag U2, ich mag die großen Oasis-Nummern, ich mag die Foo Fighters, wenn sie pathetisch sind. Und ich war mit meiner Tochter auch auf dem Coldplay-Konzert und muss leider auch gestehen, diese positive Gutmenschen-Pathos-Party hat mich einfach auch glücklich gemacht, fertig, Ende aus. Und es ist ja nicht so, wenn du sowas wie Ghost in the City nimmst, der hat ja auch Pathos, der hat ein eher dunkles
Pathos. Ja, auf
Pathos,
der anderen Art und Weise, ja, klar.
Genau, und es gibt auch andere Songs, es gibt, Fury ist immer größer als eine Schublade, aber eine Schublade in diesem ganzen Schrank voller Schubladen ist mit Sicherheit voll mit Pathos, ja.
Ihr habt ja so ein bisschen, also ich vom Gefühl her, seid ihr inhaltlich so ein bisschen mehr vom Politischen ins Persönliche gewechselt. Also ihr habt in den späteren Sachen auch auf Now sehr aus der Innenwelt so ein bisschen erzählt. War das der Wandel der Zeit oder waren es andere Geschichten, die zu erzählen waren?
Es ist immer die Zeit. Also ich meine, lass mich kurz mal genau durchgehen. Wie gesagt, es sind sechs Mann, ne? Sechs Leute, sechs Biografien. In der Zeit von Now gab es bei dem einen oder anderen massive Brüche in der Biografie. Das nimmst du mit rein. Und wenn Kai das schafft, kann er das übersetzen. Wenn ich das schaffe, nehme ich das mit und lassen das dann durchklingen. Und da musst du nur irgendwie eine Sprache finden, die mit dem Song irgendwie ein Gefühl erzeugt. Es gibt einen Song auf Now, der heißt Sometimes a Person Never Comes Back. Das ist so, da habe ich es eben auch schon erlebt, dass das ein Song ist, wo Leute ganz viel über Verlust und Trennung, was es ja auch ist, ne, der, klar, und das war eine ganz persönliche Geschichte, die es bei uns gab und die wurde dann umgesetzt. Ne? Aber du schreibst immer am besten Geschichten aus der eigenen Westentasche. Ganz einfach. Und das heißt auch große politische Geschichten, wo ich gar nicht glaube, dass wir die haben, sind eigentlich Geschichten, die immer anfangen im Kleinen bei dir in der Tasche. So ein Song wie Every Generation, da gab es irgendeinen Auslöser bei Kai und der bringt ihn dann eben auf das große Blatt Papier, sodass ihn jeder nehmen kann. Aber es sind eigentlich, ist die Wurzel irgendwo was ganz Kleines, Privates, ne?
Ja, das fällt tatsächlich auch, wenn man sich mit der Frage politisch oder persönlich ein bisschen auseinandersetzt. Jetzt in dem Album auf, da merkt man die Vermischung von beiden am besten. Also so, da sind viele Sachen, das erzählt eine persönliche Geschichte. Wir haben ja gerade über More Than a Friend gesprochen. Aber auch diese Hoffnungsgeschichten, die zwar auf äußere Umstände, die natürlich politisch nicht von der Hand zu weisen sind, anspielen, kommen sehr von innen raus. Also ist tatsächlich so eine Verknüpfung von beiden.
Also witzigerweise, in dem Moment, wo du es gerade gesagt hast, der handelsübliche Begriff wäre authentisch. Ja. Aber weißt du was? Don't Give Up ist ein gutes Beispiel. Als wir die Nummer gemacht haben, und als wir werden die jetzt auch spielen, die ist ja auch gerade als Single draußen, klar, es ist eine Nummer, die gerade akustisch im Kleinen, wenn man die singt, hat die was Mantramäßiges. Und sie tut uns gut. Und meinst du, mir geht's gut, wenn ich dann jeden Morgen irgendwie mir die Nachrichten, ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll. Wir haben Krieg, ja. Flüchtlinge, Sachen, die Situation hier, eine Spaltung eines Landes, komische Parolen. Ich bin irgendwie auch, ich bin jetzt bald 60. Was machen wir? Also gehe ich nochmal raus und kämpfe? Ja, vielleicht muss ich das tun für Kind und Kegel und keine Ahnung was. Krasse Zeiten. Hoffnung, bleib bei deinen Träumen, informiere dich, bleib irgendwie sauber, kümmere dich um deine Freunde, deine Familie und guck irgendwie, ne, und don't give up, ne? Häng's nicht dran. Hol mal Luft, hol dir ein Glas Wasser oder einen Kaffee oder ein Bier auch, ne? Und bleib dran. Und das ist eine Sache, selbst wenn ich mich jetzt reden höre, merke ich so, das ist total mein Ding. Und das ist, glaube ich, das Ding unserer Band. Deswegen, ja, Hope ist und das, was sie da tun, ist, glaube ich, hochgradig authentisch. Das kommt wirklich irgendwie mit uns.
Ich habe einen Track noch, den ich sehr interessant fand, weil ich nicht genau weiß, Ist das dann zum Schluss ein Hidden Track oder nicht?
Ach so.
Es geht, auf dem Track ist es zusammen drauf. Ich spreche von dem Song Far Cry From Home und Who I Am.
Dass die Geschichte ist schnell erzählt. Wir haben über das Musikgeschäft gesprochen. Es hat sich viel verändert. Man bringt die erste Single raus, quasi ein Jahr bevor das Album kommt. Und das ist dann auch gleich der Vorverkaufsstart bei Amazon für das Album. Und Amazon möchte gerne ein Tracklisting haben.
Okay.
Und das heißt eben, dass du festlegen musst, wie viele Songs auf dem Album sind, wenn du den ersten Track veröffentlichst. Und du musst auch sagen, wo der erste Track in der Reihenfolge erscheint.
Ach.
Kein Witz. Und wenn du dann, obwohl das Album noch gar nicht fertig geschrieben ist, also wir wissen noch gar nicht, ob wir 20 Songs aufs Album bringen oder was wir da machen. Nee, wir haben dann irgendwann gesagt 11 und dann hatten wir einen mehr und dann mussten wir tricksen, weil wir den unbedingt draufpacken wollten. Und dann haben wir halt quasi diesen Double-Trouble-Song da gemacht. Ja, das sind Modern Times. Manchmal ist es echt schräg und schwierig und kann man nur den Kopf schütteln. Trotzdem versuchen wir immer noch Alben zu machen, obwohl wir im Streaming One-Track-Business sind und am besten 2:30 lang und du kennst die Geschichten.
Ja, natürlich. Ne?
Aber so haben wir dann Amazon ausgetrickst.
Also ich komme auch deswegen drauf, weil auch ich teile es jetzt mal in zwei Tracks auf. Far Cry From Home erinnert mich so ein bisschen, also ich bin Irland-Fan. Ich bin schon viele Jahre nach Irland gefahren. Dieses Jahr schaffe ich nicht, nächstes Jahr schaffe ich wieder. Und der hat so ein gewisses irisches Flair.
Total.
Ist so ein bisschen wie so ein irischer Tresensong. Wird dann auch erst die Akustikgitarre, wird dann irgendwann zu so einem Singalong. Am Ende hört man auch tatsächlich irgendwelche Kneipen.
Die Kneipe, genau. Ne? Ja.
Man hört die Kneipe im Hintergrund.
Als quasi Übergang zum anderen, ne? Genau.
Genau, als Übergang zum anderen Song. Und das hat mich total abgeholt. Weil das war jetzt so eine Geschichte, so das kann ich so von euch nicht. Und da,
oh doch, wir haben noch schon viel Sechs-Achtel und solche Geschichten.
Ja, aber diese Erinnerung an Irland.
Du darfst nicht vergessen, wir waren 88, waren mit den Pogues unterwegs. Wir waren Support für die Pogues. Und das hat uns ich war damals in Schockstarre vor dieser Band, weil das und auch vor der Kaputtheit von Shame Gone, das war ja quasi die Zeit, wo er dann irgendwo wirklich irgendwie in Japan dann ein paar Monate später irgendwie sich blau angemalt hatte und war dann weg.
Ja.
Das war eine Sensation. Das war alles ganz anders, wie ich das kannte und es war irgendwie krass und ich mochte diese Musik und ich mag auch Irish Pubs und ich mag diese Kultur, dass wir singen alle zusammen, auch wenn ich gar nicht derjenige bin, der so als erster da, weißt du, ich gebe mir eine Ukulele, keine Ahnung. Aber dieses Lebensgefühl ist total meins. Und wenn es noch zwei Städte gibt, in denen Fury damals auf dieser Großbritannien oder England oder UK-Tour wirklich zu Hause war, dann war das Dublin und Glasgow. Das war krass. Das war so, in Dublin haben wir leider nicht gespielt, aber diese Stadt war so, ich habe gesagt, wir müssen hier spielen. Und in Glasgow haben wir gespielt und wir haben uns als Supportband damals trotzdem halb um die Stadt getragen. Das war sowas von zu Hause. Und doch, da sind wir. Und die norddeutsche Mentalität der Volksmusik, die ist ja gar nicht so weit weg davon. Ne?
Nee, das stimmt.
Und,
ja.
Da würde ich gerne viel mehr machen mit den Jungs.
Ja, also macht das, kann ich euch nur empfehlen. Also wie gesagt, ich lieb's, also einfach wegen meiner Irland-Verbundenheit. Ich höre natürlich ganz viel andere Musik auch, aber egal wie, wenn ich da die ersten Töne höre oder sowas, dann ist sofort, da kommt das Kribbeln, da catcht mich das irgendwie und dann würde ich am besten in der Zukunft sein, wo man doch beamen kann und von einer Sekunde auf der anderen dann irgendwo da auf der grünen Insel auf einer Klippe steht und einfach nur aufs Meer guckt. Also von daher, oder eben im Pub singt und sitzt und mit den Leuten singt. Also, ja.
Beides hintereinander.
Ja, und dann kommt eben nach dem ganzen Biergeräuschen von der Kneipe kommt eben dieser harte Break, wo er euren letzten Song da eben noch ran getackert hat, quasi im Amazon. Und der kommt dann ganz anders, der kommt so ein bisschen wie Hillbilly of Acid oder zumindest Hillbilly-Anleihen, finde ich, kommt da schon ein bisschen rein und der macht nochmal richtig Spaß zum Ende. Also das ist so, habe ich mir dann auch schon gedacht, irgendwas hat da nicht ganz gepasst, weil irgendwie die beiden Songs in Verbindung die Verbindung war mir dann zuerst nicht klar. Aber du hast es ja schon erklärt.
Können wir jetzt in Medias Res gehen, welche Songs hätte man verbinden können? Es gab diverse andere Konstellationen, aber das war irgendwie die schmissigste. Und die einzig machbare. Ja, leider wirst du dazu gezwungen, dann irgendwie Lösungen für Probleme zu finden, die du eigentlich gar nicht haben wolltest, die du vorher auch nicht hattest. Aber, ja. Die spielen wir live auch so hintereinander, witzigerweise.
Ja, macht ihr das?
Das kommt relativ, das ist schön, das ist total geil. Zwar immer ein bisschen irgendwie, weil Far Cry From Home ist wirklich so fast schon die Feuerzeugenummer geworden, obwohl die Leute die ja noch gar nicht kennen.
Ja.
Die wird dann im zweiten Refrain auch schon mitgesungen und die Leute sind ganz, ganz haben und fühlen sich gut und dann kommen wir mit der nur um die Ecke und dann ist ein bisschen so, okay, alles klar.
Ja, aber vom Singalong zum richtig Abdancen, das war, ist ja gar nicht so weit. Also die Stimmung ist schon mal.
Wollte ich gerade sagen, funktioniert natürlich alles gut.
Ja, total klasse. Ich will gar nicht so groß über das große böse C-Wort Corona sprechen, eigentlich nur ganz kurz, weil ich eine Frage auf die Schnelle bekommen habe, nachdem mein Neffe irgendwie euch irgendwann gesehen hat während Corona und die waren dann irgendwie so in Gatter eingepfercht wie Kühe, weil sie versucht haben, so viele
in Fritzlar
war das, genau. Und er hat gesagt, wenn du Zeit hast, frag doch mal, wie ihr das empfunden habt.
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Corona ist ja für einige Künstler irgendwie quasi dann eben die personifizierte Bremse gewesen. Wir haben im ersten Jahr Autokonzerte gespielt in Hannover, ich glaube 2 oder 3. Das war skurril, ne? Weil du ja quasi, gibt ja keine Anlage, sondern es wird ja per Frequenz und Live-Mix in die Autos übertragen. Da stehen
kriegst du auch kein Feedback. Oder die Autos
wackeln. Doch, das ist ja, das war auch das Interessante, das Experiment mal zu wagen, was geht denn da? Ne? Kai und Christoph sind dann irgendwie vorher rausgegangen und haben dann die Scheiben auch gewischt und so, die Leute konnten es gar nicht glauben. Wir hatten allerdings auch so eine Art Zoom-App fürs Handy, die haben wir dann bekannt gegeben auf der Leinwand, da konnten die Leute sich aus ihrem Auto auf die Leinwand dann, konnten dann hinten, haben es dann umgedreht und da gab es dann die dollsten Geschichten von Sushi-Bars über Sexerlebnisse und oder zu viele Leute in Autos. Aber die haben Lichthupe, die haben gewackelt, die haben Hände raus und alles, was erlaubt oder nicht war oder keine Ahnung was. Das war schon schön. Das waren schon Konzerte, die irgendwie außergewöhnlich Spaß gemacht haben. Muss man jetzt nicht jeden Tag haben, aber der Event dabei gewesen zu sein für alle war, glaube ich, toll. Dann kamen die Strandkorbkonzerte. Ne? Und zu den Strandkorbkonzerten gab es ja eben auch die Dinger in Fritzlar. Die haben es eben so gelöst, dass sie eben so Boxen gebaut haben, um den Abstand zu gewahren, wo dann die Parteien, 4 oder 5 Leute durften da drin sitzen, dann mit Getränken und allem sitzen konnten. Da haben wir 2 Tage gespielt. Das war auch toll. Und es war deswegen toll, weil wir spielen konnten. Wir konnten das. Helge Schneider hatte seine Probleme damit gehabt, andere auch. Für uns war das ehrlich gesagt okay. Wir haben in Rosenheim zum Beispiel oder in Bremen Wahnsinnskonzerte gespielt. Und die Leute stehen natürlich auf und für uns war das als, und die Bühne ist sehr hoch. Du musst dir mal denken, bei diesen Strandkorbkonzerten, der letzte Strandkorb musste ich noch sehen. Das heißt, die Bühne war teilweise 16 Meter hoch. Ne? Und das war schon so ein bisschen, das war alles komisch. Aber irgendwie haben wir das ganz gut hingebogen. Und nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich unglaublich gefreut, als es dann endlich losging wieder und wir die Konzerte, die wir ja verschieben mussten, in groß dann nachholen durften. Und das war natürlich auch eine Bombe. Aber so konnten wir überleben. Und so haben wir dann auch unsere Platte nebenbei gemacht. Wir waren eigentlich relativ ruhig. Anderen ging es da nicht so gut. Ne? Wir hatten natürlich Gott sei Dank auch eine Menge Menschen, die Bock hatten, so einen Quatsch wie Autokonzerte oder Strandkorbsachen mitzumachen und denen das einfach, glaube ich, gut gefallen hat.
Ja. Jetzt könnt ihr wieder und jetzt tut ihr auch, ihr seid schon auf Tour gerade, eure Hope-Tour. Wie lange seid ihr jetzt auch auf den Open-Air-Geschichten unterwegs und gibt es dann auch noch eine Club-Tour? Vielleicht hast du 2, 3 Daten in der nächsten Zeit im Kopf, weiß ich nicht genau, weil der Podcast ist ja relativ zeitnah, vielleicht finden noch ein paar Leute in der Nähe was.
Ja, wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, wann ihr erscheint, wir werden dann quasi jetzt, wo wir heute sprechen, morgen spielen wir Gelsenkirchen Amphitheater, das ist ausverkauft, dann Lorelei danach, da sind wir aber dann Ende Juli. Ich glaube, die August-Daten sind spannend, ne?
Okay, ja, die August.
Da sind wir in Hannover, in Braunschweig am 19.8., da gibt es noch Karten, Hannover danach, 19. ist ausverkauft.
Ah, klar.
Und dann gehen wir Richtung Lübeck, Gießen, das ist, glaube ich, auch schon dicht. Losheim gibt es noch. Und wir robben uns dann so langsam ran, auch dann Richtung Kölner Raum, da sind wir dann im September, am 19.9. Und im Tanzbrunnen, der ist ja groß, da gibt es noch Tickets. Aber Clubshows haben wir eine gespielt in Worpswede als Warm-up, aber ich glaube, dieses Jahr werden wir da nicht mehr viel machen. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen zurück und holen mal Luft. Und nächstes Jahr machen mein Bruder und ich nochmal Wingenfelder.
Ach, schön.
Und wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern einmal auch zum letzten Mal, da werden wir eine EP rausbringen, ein bisschen Best-of-Kram machen und werden da mit der Band nochmal auf Tournee gehen und dann Wingenfelder dann auch mit der Fahne hoch beenden und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ne?
Ja, alles geht, nichts muss, so ungefähr. Hast du ja schon erzählt. Genau. Finde ich eigentlich einen ganz coolen Slogan. Ja, ich danke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, über die Band und über die Erfahrung und vor allem ein bisschen was über das neue Album zu erzählen. Alle, die die Möglichkeit haben, geht noch hin auf die Konzerte, auf alle Fälle, wenn es nicht ausverkauft ist und wenn es in der Nähe sein soll, kann ich nur sagen. Ansonsten dir vielen Dank und den Hörerinnen bleibt mir nicht viel anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören. Aber bevor ich das sage, das ist normal mein Schlusswort, möchte ich noch mal eins ganz schnell loswerden, weil ich möchte euch allen, ihr dürft es euch gerne irgendwo auf eurer Lieblingsplattform dann irgendwie nachhören, noch verkünden, was denn mein liebster Fury-Song ist. Und das ist vom ersten Album Kick It Out.
Oh. Schön.
Also mit diesen Worten bleibt gesund und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.